Redispatch.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Serafin von Rohn.
Und ich bin Annika Neitz-Regett.
Wir arbeiten zusammen als Wissenschaftler und Beraterinnen in der Energiewende.
Und wir diskutieren hier die für uns interessantesten Nachrichten und Meldungen in der Energiewirtschaft und Klimapolitik.
Redispatch, Folge 47. Ja, wie ihr alle hört, mit einer besonderen Folge. Und das liegt daran, dass Philipp im wohlverdienten Urlaub ist und wir eine tolle Vertretung haben. Hallo Annika.
Hi Serafin. Ja, ich freue mich, dass ich hier Philipp vertreten darf. Ich hoffe, ich mache das auch gut und er ist nachher zufrieden. Ja, ist schön, wieder hier zu sein. Ich war ja auch schon einmal kurz dabei in einer Sonderfolge und jetzt in der regulären. Ich bin gespannt.
Genau, also alle, die ein bisschen mehr über Annika erfahren wollen, Redispatch nachgehakt, Folge Nummer 16, einer unserer ersten nachgehakt Folgen und heute sozusagen, wie du sagst, regulär dabei. Vielleicht sagst du nochmal kurz zwei Sätze zu dir, damit sich alle einsortieren können.
Genau, ich bin schon seit 10 Jahren jetzt eine Kollegin von Serafin und Philipp an der FFE, leite seit ein paar Jahren das Themenfeld Ressourcen- und Klimaschutz, also bin für die ganzen Nachhaltigkeitsthemen verantwortlich und dementsprechend freue ich mich natürlich auch auf die Inhalte, die hier in Redispatch genau heute so diskutiert werden, also viele Schnittstellen zu meiner täglichen Arbeit.
Wunderbar, dann steigen wir gleich ein und zwar mit dem Klassiker, wie entwickeln sich die Preise auf den Terminmärkten für Strom nächstes Jahr 2024, ganz so weit ist es ja gar nicht mehr weg, wird momentan 131 Euro pro Megawattstunde gezahlt, das ist etwas weniger als vor 2 Wochen, da lagen wir noch bei 142 Euro pro Megawattstunde. Beim Gas auch leichter Rückgang, 51 statt 55 Euro pro Megawattstunde. Und für die CO2-Zertifikate, die dann in 2024 gehandelt werden, liegen wir momentan bei 88 Euro pro Tonne. Und da waren wir vor 2 Wochen noch bei 95 Euro pro Tonne. Hier nochmal der Verweis auf eine neue Darstellung zur Preisentwicklung auf der FFE-Seite. Der Link ist auf den Shownotes. Hier haben wir jetzt eine interaktive Möglichkeit, die Preisentwicklung seit Anfang letzten Jahres, also seit Anfang 22, also kurz vor der Invasion in die Ukraine dargestellt und man kann da auch die Daten ein bisschen sich genauer anschauen, haben die Kolleginnen sehr schön aufbereitet. Passend dazu auch gleich unsere erste Nachricht und zwar sollen die Energiepreisbremsen, die ja eingeführt wurden, weil damals die Preise so extrem hoch waren, nun bis Ostern 2024 verlängert werden. Also ursprünglich sollten die Ende diesen Jahres auslaufen, aber hier so ein bisschen der Gedanke, wer weiß, was vielleicht diesen Winter noch passieren könnte und hier einfach die Versicherung zu haben, dass im Bereich Strom die Preise damit nicht über 40 Cent pro kWh steigen können und im Wärmegasbereich eben mal 12 Cent pro kWh für Endverbraucher. Wir hatten ja letztes Mal schon berichtet, dass aktuell, wenn man auf die Preisvergleichsportale geht, sogar tatsächlich Abschlüsse in dem Bereich oder günstiger als vor der Krise möglich sind. Also hoffentlich muss hier zumindest die Energiepreisbremse nicht mehr gezogen werden. Insgesamt wurde für diese Hilfen auch bislang etwas weniger ausgegeben als in Summe reserviert wurden. Wir erinnern uns alle an den Doppelwumms und hier ist es wohl so, dass inklusive Dezember-Soforthilfe insgesamt 22,7 Milliarden Euro ausgezahlt wurden und ein Großteil dieser Zahlung ging tatsächlich an die Stromgroßverbraucher. Die machen wohl 2/3 der Finanzhilfen aus.
Okay, das war soweit die Bestandsaufnahme zu den Preisen. Und jetzt würde ich sagen, blicken wir nochmal auf das größere Ganze, auf unsere Erde. Leider gibt es da so ein paar negative Neuigkeiten. Zum einen war jetzt gerade kürzlich am 2. August der World Overshoot Day oder auf Deutsch auch Erdüberlastungstag. Was bedeutet das? Im Endeffekt, dass wir an dem Tag als Weltbevölkerung zu viele natürliche Ressourcen verbraucht haben, die wir jetzt innerhalb eines Jahres nicht mehr nachwachsen können. Das heißt, eigentlich, wenn wir jetzt das ganze Jahr uns anschauen, bräuchten wir in Summe bis zum Ende des Jahres 1,75 Welten, die wir natürlich so nicht haben.
Genau, letztes Jahr hatten wir ja ungefähr zum gleichen Zeitraum auch von diesem World Overshoot Day berichtet. Ich habe nochmal nachgeschaut, da war es der 28.07. Könnte man jetzt sagen, oh, ein paar Tage gewonnen, sind wir auf dem richtigen Weg. Aber können natürlich auch Sondereffekte sein. Und dass wir insgesamt nicht auf dem richtigen Weg sind, zeigt ja auch noch eine andere Nachricht.
Ja, genau. Ganz gerade kürzlich auch die Nachricht, dass der neue Chef des Weltklimarats, also Englisch ist das ja das IPCC, Jim Scheer, der hat in seiner ersten Sitzung festgehalten, dass das 1,5-Grad-Ziel eigentlich nicht mehr zu erreichen ist. Er hat das im Endeffekt vor allem darauf zurückgeführt, dass die Regierungen nicht genug Maßnahmen ergreifen, die ehrgeizig genug sind und genau somit diese Begrenzung auf 1,5 Grad sehr unrealistisch ist. Genau, klingt jetzt erstmal sehr negativ, aber er betont auch nochmal, dass das natürlich nicht heißt, dass wir uns jetzt einfach zurücklehnen können und sagen, es bringt alles nichts mehr, sondern er sagt natürlich auch ganz klar, wir müssen trotzdem weiterhin so viel tun, wie wir können, möglichst ambitioniert sein. Und zwar bringt uns das zum einen natürlich genau die Reduktion des Klimawandels, aber er sagt auch, jede Maßnahme, die wir ergreifen, die Vorteile überwiegen die Kosten. Das heißt, hier einfach sinnvoll auch aus ökonomischer Sicht den CO2-Ausstoß weiter zu reduzieren, möglichst ambitioniert, damit wir zumindest in die Nähe von diesem 1,5-Grad-Ziel kommen. Genau, das heißt aber im Endeffekt, so ein bisschen mein Fazit auch und auch genau in der Meldung im Energate darauf hingewiesen, dass die Klimawandelanpassung immer wichtiger wird, also als zweiter Eckpfeiler neben der Vermeidung. Genau, und hier hat auch gerade die EU-Kommission in den letzten Tagen nochmal neue Leitlinien für die Anpassung an den Klimawandel vorgeschlagen. Da wird auch der Energiesektor tatsächlich nochmal explizit benannt. Und dort empfiehlt die Kommission, genau, dass man die Erzeugungsstandorte prüft und gefährdete Standorte eventuell auch verlegt zukünftig. Und natürlich das Thema Lieferketten und wie diese diversifiziert werden können, um sich dort eben entsprechend weniger angreifbar zu machen, wenn dann der Klimawandel und seine Folgen sich zeigen. Genau, viel harte Kost. Aber wir wissen, dass natürlich an allen Ecken und Enden auch was vorangeht. Und da haben wir jetzt im Folgenden auch noch ein paar Good News im Gepäck aus den verschiedenen Bereichen. Und ich weiß nicht, Serafin, vielleicht starten wir einfach mit einem Good News aus FFE-Sicht.
Genau, aus dem eigenen Hause sozusagen. Genau, wir hatten es ja schon mal angekündigt, unsere Wärmepumpenampel, die wir damals online geschaltet haben, wo sich Hausbesitzer informieren konnten, ob vermutlich ihr Gebäude und ihr Grundstück für eine Wärmepumpentechnologie geeignet ist. Hier haben wir das Ganze weiterentwickelt, sind jetzt wieder online gegangen. Und zwar haben wir einmal die Möglichkeit, hier regionale Wärmepumpenpotenziale sich anzeigen zu lassen, was für viele Klimaschutzmanager in den Gemeinden sehr sinnvoll ist, wenn man hier mal schnell auch in die Vorabanalyse für zum Beispiel kommunale Wärmeplanung gehen will, einfach mal eine Indikation zu haben, aufgrund des Gebäudebestands und der Bebauung, wie groß die Potenziale wo sind. Und denke ich, sehr spannend eben für die Einzelgebäude. Hier die Eigentümer können reingehen und mit einem Einzelgebäuderechner überprüfen, und zwar mit ihren eigenen Daten, ob das Gebäude vermutlich dann für eine Wärmepumpe geeignet ist. Also zwei schöne Updates und den Link entsprechend in den Shownotes. Eine Nachricht, die wir auf Spiegel Online entdeckt haben, gießt da jetzt etwas Wasser in den Wein. Und zwar ist es tatsächlich wohl passiert, dass im ersten Halbjahr die Nachfrage nach Wärmepumpen und Dennsystemen deutlich zurückgegangen ist. Es wird damit begründet oder vermutlich damit gesehen, dass einfach diese große Verunsicherung durch die massive Diskussion über das GEG-Gebäudeenergiegesetz das Ganze ausgelöst hat. Also die Zahl konkret ist, dass das BAFA, das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, was hier diese Fördergelder verwaltet und ausschüttet, sagt, es wurden 48.000 Anträge im ersten Halbjahr für Wärmepumpen gestellt. Und wenn man schaut, wie viele es letztes Jahr waren, im gleichen Zeitraum waren es tatsächlich ziemlich genau doppelt so viele. Ist nicht schön, aber Wärmepumpen ist ja auch nur eine Technologie, die hier für die Wärmewende im Zentrum steht. Das andere Thema sind natürlich Wärmenetze und Fernwärme, und dort gibt's ja auch noch eine Meldung.
Genau, ein Punkt, der da ganz wichtig ist, für diese Planung auch der Wärmeversorgung im kommunalen Bereich, ist die Datenlage. Und dort konnten wir jetzt einem Eckpunktepapier entnehmen, dass die Bundesregierung tatsächlich ein Wärmenetzregister einführen will. Und das soll in das Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur, der BNetzA, integriert werden. Das heißt, hier Hauptziel Datenlage verbessern auf der Wärmeseite. Also stromseitig gibt es ja schon einiges. Und jetzt hier eben auch die Wärmeseite besser abzubilden. Genau, denn klar, so eine Datenbasis brauchen wir, um dann wirklich in Richtung kommunale Wärmeplanung im Detail gehen zu können. Und die ist ja auch tatsächlich ein ganz wichtiger Bestandteil vom GEG, vom Gebäudeenergiegesetz. Das heißt hier, die Kommunen müssen ja diese Wärmeplanung zukünftig machen. Und dafür brauchen sie diese Datenbasis. Also denke ganz spannend, dass dort jetzt auch was vorangeht.
Ja, bin gespannt, genau, wenn die Daten dann auch zur Verfügung steht, wer sie dann in welcher Form auch nutzen kann. Wir freuen uns da ja auch immer über Daten, die wir dann in unsere Modelle stecken können. Weiteres wichtiges Thema war hier auch schon häufig in Redispatch enthalten und wir hatten es ja auch schon angekündigt, ist ja noch eins der zwei großen Baustellen, wie Habeck angekündigt hat, was noch in dieser Legislaturperiode auf den Weg gebracht werden muss. Das eine ist das Thema Wasserstoffkernnetze, das hatten wir letztes Mal, und jetzt eben hier noch das Thema nationale Kraftwerkstrategie, und da ist ein bisschen was passiert, und zwar haben sich angeblich Bund und EU erstmal auf einen Rahmen geeinigt, wie hier diese Förderung passieren kann. Das Ganze soll ja in Ausschreibungen münden und hier muss ja sichergestellt werden, dass das beihilferechtlich dann auch funktioniert. Und die Leitplanken sind wohl soweit jetzt abgestimmt. Das heißt, es beginnt jetzt das Konsultationsverfahren und das förmliche Beihilfeverfahren wird eingeleitet, wo dann einfach festgestellt wird, hoffentlich genau beihilferechtlich irrelevant oder unkritisch. Und hier ist es wohl so vorgesehen, dass 3 Kraftwerkstypen ausgeschrieben und zugebaut werden sollen, und zwar zunächst diese Wasserstoff-Sprinter-Kraftwerke. Das heißt, Kraftwerke, die nur mit Wasserstoff laufen, und zwar dort, wo Wasserstoff vermutlich früh verfügbar sein wird. Dann die Wasserstoff-Hybrid-Kraftwerke. Das ist eine Kombination aus Wind- und PV-Anlagen mit wasserstoffbasierten Stromspeichern. Also die Orte, wo die Wasserstoffinfrastruktur später wohin kommt. Und die dritte Form sind dann die sogenannten H2-Ready-Kraftwerke. Das heißt, hier würde man zunächst Erdgas einsetzen und spätestens 2035 das Ganze dann auf Wasserstoff umstellen.
Und von welchen Größenordnungen sprechen wir? Ist das eher eine symbolische Förderung oder kommen da wirklich realistische Leistungen dann ins System?
Nee, hier geht es wirklich um relevante Leistungen. Also hier geht es ja wirklich um das Thema Versorgungssicherheit. Und genau, das Ganze soll ja letztendlich auch den Kohleausstieg machbar machen. Und zwar einfach in dem Sinne, dass weiterhin genug Kraftwerke da sind in den Zeiten, wo nicht genug Photovoltaik und Windkraft zur Verfügung steht. Und deswegen brauchen wir hier nach den Berechnungen der Bundesnetzagenturen auch bis 2030 schon erhebliche Mengen. Und in dieser Vereinbarung geht es jetzt wohl um 24 Gigawatt neue Kraftwerksleistungen. Und das Ganze soll wirklich auch schon nächstes Jahr beginnen. Und diese 24 Gigawatt, die teilen sich dann auf in ja knapp 9 Gigawatt für Kraftwerke, die direkt Wasserstoff einsetzen, und 15 Gigawatt, die zunächst Erdgas einsetzen. Wasserstoff ist ja jetzt noch nicht in den Mengen da. Versorgungssicherheit ist wichtig, deswegen auch diese größere Mengen an Kraftwerken, die zunächst mit Erdgas eingesetzt werden. Und hiervon sollen tatsächlich auch 10 Gigawatt bereits bis 2026 vergeben werden.
Okay, das heißt, erzeugungsseitig passiert da was. Wie sieht es denn mit den Speichern aus? Gibt es da auch was Neues?
Genau, hatten wir ja ausführlich berichtet zum Gasspeichergesetz, was hier die Versorgungssicherheit über den Winter sichert. Also wir haben natürlich einmal den Aspekt, es müssen die Kraftwerke da sein, um überhaupt genug Strom erzeugen zu können. Aber damit diese Kraftwerke auch laufen können, muss auch immer genug Gas da sein. Und da ist es ja so, dass der Verbrauch im Winter deutlich höher ist als im Sommer, und deswegen haben wir diese großen Speicherpotenziale in Deutschland, und deswegen hat jetzt das Gasspeichergesetz aufgrund dieser Krisensituation dafür gesichert, dass auch genug Gas im Speicher ist. Hier nochmal zur Erinnerung, hier gab es diese Regel, zum 1.9. muss der Speicher oder die Menge der Speicher mit 75% gefüllt sein, 1. Oktober dann 85%, 1. November 95%, und dann im Februar sollten immer noch 40% drin sein, falls das dann nochmal kalt wirkt. Und genau, letztes Jahr haben wir ja fast tagtäglich drauf geschaut, wo stehen die Speicher, schaffen wir das? Aktuell sieht es wirklich gut aus, da liegen wir nämlich schon bei 90%. Also im Sinne des Gasspeichergesetzes sollte das kein Problem sein. die News an dem Ganzen ist jetzt, dass das Ganze eben nochmal 2 Jahre verlängert werden soll. Ursprünglich war es bis 2025 gedacht, aber jetzt sagt man, okay, um wirklich sicher zu sein, brauchen wir wirklich diese landseitigen LNG-Terminals. Wir hatten ja schon berichtet, es gibt ja diese schwimmenden LNG-Terminals. Aber um wirklich sicher auch durch den Krisenwinter zu kommen, soll die gesamte LNG-Kapazität installiert sein und deswegen das Ganze jetzt nochmal um 2 Jahre verlängert.
Okay, spannend. Ja, dann würde ich sagen, blicken wir nochmal einmal auf die Verbrauchsseite. Dort gab es auch eine Meldung, und zwar hat die AGEP, Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen, die gemäß ihren Hochrechnungen bilanziert, dass im ersten Halbjahr 2023 hier in Deutschland der Energieverbrauch rund 7% geringer war als im Vorjahreszeitraum. Genau, im Endeffekt Hauptgründe, die sie aufzählen, sind die hohen Energiepreise und natürlich auch die schwache Konjunktur. Genau, ein Beispiel, woran man das erkennen kann, ist, dass zum Beispiel die Produktion der energieintensiven Industrie um 13% in dem Zeitraum zurückgegangen ist. Aber genau, auf der positiven Seite tatsächlich auch Einsparungen, die ja auch gewünscht waren, auf der Verbraucherseite zu beobachten. Wenn man sich das temperaturbereinigt anschaut, dann ist auch der Heizenergieverbrauch um 7,6% gesunken. Genau, und ich denke, besonders spannend ist tatsächlich, dass Deutschland erstmals tatsächlich mehr Energie importiert als exportiert hat, was gemäß AGEP unter anderem auf die Stilllegung auch der Kernenergie zurückzuführen ist.
Genau, so viel zum Verbrauch, zur Entwicklung des Verbrauchs, genau, die Erzeugung soll ja wirklich schnell jetzt auf die Erneuerbaren umgestellt werden, deswegen gibt es ja diese Ausschreibung von der Bundesnetzagentur und hier gibt es auch 2 News und zwar 2 Ausschreibungen, die nicht ganz so gelaufen sind wie erhofft und zum einen geht es hier um diese Innovationsausschreibung, das heißt hier können immer mehrere Anlagen von erneuerbaren Energien in Kombination mit Speichern anbieten. Und dort ist es tatsächlich so, dass nur 84 Megawatt Angebote gegeben wurden. Insgesamt wurden eigentlich 400 Megawatt ausgeschrieben, also weit drunter. Noch dramatischer sieht es aus bei der Biomethan-Ausschreibung. Hier sind gar keine Gebote eingegangen. Das wird damit begründet, dass momentan diese Mengen eigentlich in den Treibhausgasquotenhandel im Verkehrssektor verschwinden, weil dort einfach bessere Preise zu erzielen sind. Und dieser Verkauf den Mineralölhändlern halt hilft, diese Quote im Verkehrssektor dann zu erreichen.
Ja, und dann haben wir natürlich auch noch was aus dem Bereich Energieübertragung, Netze. Erste News, Estland, Lettland und Litauen wollen tatsächlich noch schneller an das europäische Verbundnetz, Stromnetz angeschlossen werden. Genau, Ziel, also das Projekt gibt es schon länger. Ziel ist die Entkopplung von Russland und Belarus. Ursprünglich war das Ganze geplant für Ende 2025, soll jetzt aber nochmal beschleunigt werden und das Ziel ist, sich bereits im Februar 2025 zu entkoppeln und dann in das europäische Verbundnetz integriert zu werden, ist tatsächlich ein Project of Common Interest, ein PCI und wird auch entsprechend mit 1,2 Milliarden Euro gefördert. Genau, also da geht was voran.
Genau, hier ist ja auch im Sinne der Energiewende, der europäischen Energiewende immer gut, den Bilanzraum zu vergrößern, dass wir besseren Austausch von Ost nach West bekommen, je nachdem, wo gerade der Wind weht, wo die Sonne scheint. Und natürlich jetzt unter der aktuellen politischen Lage kann man schon verstehen, warum das Ganze nochmal beschleunigt wird. Hier möchte ich auch nochmal dran erinnern, dass es ja tatsächlich letztes Jahr auch in ähnlicher Form mit der Ukraine passiert ist, während der Krieg schon lief, dass hier Ukraine und der Rest von Europa gekoppelt wurden und hier letztendlich dann auch für den Stromaustausch genutzt werden kann.
Und das hat auch erstaunlich reibungslos funktioniert im Betrieb, dieser Switch, oder?
Genau, also es hat gut funktioniert. Ich glaube, was hinter den Kulissen abgegangen ist, war schon beeindruckend. Wir waren ja mal letztes Jahr in der Leitwarte von Amprion und die hatten dann so ein bisschen aus dem Projekt erzählt, also dass da schon viel Manpower reingegangen ist, das Ganze auch dann umzusetzen. Das war natürlich dann eben politisch hoch motiviert, aber es hat funktioniert, ja. Genau, damit es bei uns funktioniert, in Deutschland brauchen wir ja vor allen Dingen eine Verbindung von Nord nach Süd und da gibt es 2 Nachrichten, einmal zum Südostlink, der wird ja von TenneT gebaut, eben von Norden nach Süden und da ist es tatsächlich so, dass jetzt 2 Bauabschnitte noch vor der letzten Genehmigung schon starten, das heißt die letzte Genehmigung ist ja Planfeststellungsbeschluss, wo exakt der Verlauf durch die BNetz A festgelegt wird. Und man darf wohl auch schon vorher starten, wenn das, was dann gebaut wird, noch reversibel ist. Und um das Ganze zu beschleunigen, macht das jetzt Tenet. Das Ganze fängt 2024 schon an und ist sozusagen ja ein vorzeitiger Baubeginn, damit das Ganze beschleunigt wird. Und die andere wichtige Leitung von Nord nach Süd, die Gleichstromtrasse Südlink, hier steckt ja Transnet BW dahinter. Die haben auch einen neuen Abschnitt begonnen, der ist relativ spannend, deswegen erwähnen wir ihn hier. Und zwar geht dieser Abschnitt tatsächlich durch ein Bergwerk von einem Salzwerk von Salzhersteller Südwestdeutsche Salzwerke. Und da wird sozusagen 1,5 Kilometer lang durch dieses Bergwerk 200 Meter tief das Kabel verlegt.
Okay, die Tenet-Nachricht ist ja wirklich spannend. Das heißt, die gehen das Risiko im Endeffekt ein und gehen davon aus, dass die Genehmigung kommt und fangen früher an.
Genau, ich fand es auch überraschend. Ich kann jetzt eigentlich nur vermuten, dass dann dieser allerletzte Schritt eher eine Formsache ist und das meistens dann schon so kommt wie gedacht und vielleicht auch nur vorbereitende Maßnahmen erstmal passieren, wo nicht ganz so viel investiert wird. Also wie es in der Nachricht ist, es rollen schon mal die Bagger raus. Vielleicht baggern sie noch nicht ganz so tief, sondern bringen sich erstmal in Position. Ja.
Genau, jetzt haben wir viel über verschiedene News aus der Energiewirtschaft diskutiert. Jetzt gehen wir mal auf die Unternehmensebene. Da gibt es auch aus meiner Sicht eine sehr spannende News, auf die auch viele Unternehmen aus verschiedensten Branchen gewartet hat. Genau, und zwar sind die European Sustainability Reporting Standards, die ESRS, von der Europäischen Kommission angenommen worden. Diese ESRS, also diese Reporting Standards, die gelten im Endeffekt für alle Unternehmen, die unter die Berichtspflicht nach CSRD, also nach der Corporate Sustainability Reporting Directive fallen. Genau, das heißt, nach diesen Standards muss dann in den Nachhaltigkeitsberichten zukünftig, diese müssen erfüllt werden. Das heißt, auf diese Standards wurde lange gewartet, denn zukünftig fallen ziemlich viele Unternehmen unter die CSRD und müssen entsprechende Berichte erstellen. Das sind ab 2025 alle, die jetzt auch schon berichtspflichtig sind, also alle gelisteten Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitenden. Und das Spannende ist, dass aber eben jetzt diese Berichtspflicht ausgeweitet wird. 2026 kommen alle großen Unternehmen dazu. Und ab 2027 auch gelistete KMU und große Unternehmen, um das ein bisschen einzuordnen vielleicht, sind alle Unternehmen, die zwei aus den drei Kriterien erfüllen, also entweder 40 Millionen Euro Umsatz, 20 Millionen Euro Bilanzsumme und mehr als 250 Mitarbeitende. Das heißt, da fällt man relativ schnell in diese Kategorie. Und dementsprechend auch diese ESRS, also die Reporting Standards, die dann dort entsprechend eingehalten werden müssen, ein sehr relevantes Thema für sehr viele Unternehmen. Das treibt viele um in der Praxis. Genau, und die wurden jetzt, da gab es viele Runden und jetzt wurden sie entsprechend finalisiert und von der Kommission angenommen. Die enthalten auf jeden Fall relativ viele Umweltaspekte. Das ist nicht nur Klima, sondern auch Biodiversität, Circular Economy, also verschiedenste Umweltauswirkungen, aber auch soziale Aspekte, sowas wie Mitarbeitende, eigene im Unternehmen, aber auch in der Lieferkette und Governance-Themen. Also sehr breites Feld, was dort abgedeckt wird.
Möchte mir die Kriterien anschauen, noch erfüllen wir sie nicht, dass wir auch reporten müssen, aber schauen wir mal, wenn es weiter verschärft wird oder wir weiter wachsen, wann wir dann auch ran müssen. Jetzt aber die entscheidende Frage, also was ist jetzt eigentlich nochmal geändert worden gegenüber den Entwürfen, weil die Entwürfe wurden ja schon relativ viel diskutiert, also sind da jetzt nochmal relevante Änderungen drin?
Ja, tatsächlich wurde es ein bisschen aufgeweicht. Also es müssen, genau, die Unternehmen müssen nicht zu allen Aspekten verpflichtend berichten, sondern es ist jetzt immer sozusagen das Prinzip, dass man zunächst eine Wesentlichkeitsanalyse, eine, ja, auf Englisch heißt die dann Materiality Analysis, durchführt und dann für die wesentlichen Aspekte für das Unternehmen entsprechend dann im Detail berichten muss und Indikatoren ausgewiesen werden müssen. Genau, also auf jeden Fall eine Aufweichung, aber es wird auch nochmal betont, auch auf Kommissionsseite, dass diese Wesentlichkeitsanalyse auch extern geprüft wird. Also genau, da kann jetzt nicht jeder beliebig irgendwas ausschließen und vor allem auch mal sehr gut begründen muss, wenn man etwas als nicht wesentlich erachtet. Vor allem, wenn es um Klimaaspekte geht, wird das relativ streng gehandhabt. Also hoffen wir mal, dass es trotzdem sozusagen die wichtigsten Auswirkungen, die das Unternehmen hat oder auch die Auswirkungen, die sich auf das Unternehmen genau andersrum sich wieder auswirken, dass das alles entsprechend dann auch sauber gemacht wird und da nicht bestimmte Bereiche umgangen werden. Genau, wie geht's weiter? Genau, jetzt dieser Delegated Act, der jetzt eben entsprechend veröffentlicht wurde, muss jetzt noch vom Parlament und Rat abgesegnet werden. Aber eigentlich prinzipiell bedeutet das, dass viele Unternehmen, die jetzt lange darauf gewartet haben, im Endeffekt mehr Sicherheit haben und besser wissen, worauf sie sich einstellen müssen. Wenn jetzt die Berichtspflicht nach CSRD kommt, können jetzt eigentlich alle Unternehmen losstarten, um sich entsprechend der ESRS auf die Berichterstattung vorzubereiten. Und da wird es natürlich auch nochmal Unterstützung geben. Das hat die Kommission auch gesagt. Entsprechende Leitfäden, so ein Delegated Act, wer den mal gelesen hat, das ist wirklich viel. Genau, also das heißt, da wird es natürlich dann nochmal für die Praxis auch Hilfestellung geben. Aber spannender Schritt. Wir gehen mal davon aus, dass es jetzt so bleibt.
Genau, also groß das Thema, hat mir ja auch mal in einem Redispatch nachgehakt, ja, in gewisser Weise gestreift mit Christina Reumin, die eigentlich gesagt hat, also letztendlich geht es ja nicht darum, hier einfach nur weiteres Reporting, sondern letztendlich auch wirklich zukunftsfähig zu sein. Also, dass man selber sozusagen ein Instrument bekommt, selbst zu analysieren, inwiefern man hier ja ein Geschäftsfeld hat, was sozusagen zukunftsfähig ist. Ne?
Genau, da ist eben dieser Balanceakt, ne, mit Pflichten und wie macht man es trotzdem noch praktikabel mit den Kapazitäten, die Unternehmen haben. Genau, entsprechend wurde das jetzt noch ein bisschen aufgeweicht, aber ich denke, vom Grundsatz her geht es schon den Schritt in die richtige Richtung, dass eben diese Verpflichtung kommt, dass es gewisse Standards gibt. Und wenn das Ganze dann auch strikt umgesetzt wird und vernünftig durchgeführt, das wird natürlich noch spannend, wie das dann gelebt wird, wenn das vernünftig durchgeführt wird, dass man zumindest einen ganz großen Schritt schon mal in Richtung Transparenz macht. Es gibt bestimmt noch ein paar Schritte danach, aber zumindest ein großer Schritt, wirklich viele Unternehmen dann offenlegen, was sie tun.
Ja, ich glaube, gefühlt kann man noch ein bisschen am Marketing arbeiten, weil wenn ich an unsere Energieeffizienznetzwerke denke und was dort die Unternehmen immer berichten, beziehungsweise was sie schimpfen, was sie jetzt alles machen müssen, wie viel Arbeit das Ganze macht. Und ich glaube, da wird eigentlich immer nur die Pflicht gesehen, aber gar nicht der Nutzen aus Akteurssicht, sozusagen, was ihnen das eigentlich bringt. Ich glaube, das ist irgendwie noch nicht so richtig gut kommuniziert, ja.
Genau, im Endeffekt auch alleine die Erkenntnis, diese Daten zu haben, Effizienzen auch, also das kann ja auch Kostenvorteile bringen, ne, wenn man weiß, welche Materialien verbrauchen wir, wie sehen unsere Lieferketten aus, also all das zu verstehen, genau, einmal sich natürlich zukunftsfähig aufzustellen, aber auch kurzfristig vielleicht Einsparpotenziale zu identifizieren und sich natürlich attraktiv zu machen als Unternehmen für Kunden, aber auch für neue Mitarbeiterinnen, also ich denke, da gibt es ganz, ganz viele positive Aspekte, die wir auch mal versuchen, in unserer Beratung natürlich dann hervorzuheben, aber ich denke auch, da kann man an der einen oder anderen Stelle bestimmt noch das besser kommunizieren, auch von offizieller Seite aus, dass es eben nicht nur eine Pflicht ist, sondern natürlich auch eine Chance.
Genau, letztendlich ist es ja eine Überprüfung, auf lange Sicht das Geschäft, was man betreibt, überhaupt funktioniert. Weil auf lange Sicht, wenn es nicht nachhaltig ist, kann es ja nicht funktionieren eigentlich. Ja.
Genau.
Gut, ja, wenn wir schon bei den Unternehmen sind, hier zum Abschluss noch ein paar Unternehmensnachrichten. Ich fange erstmal mit einer schlechten an, und zwar hier in Bayern schließt das Papierwerk von UPM in Plattling. Betrifft uns persönlich tatsächlich ein bisschen. Wir hatten viele, viele Projekte mit denen, die waren auch Mitglied bei uns im Energieeffizienznetzwerk, hatten wirklich tolle Dinge dort umgesetzt, auch innovative Projekte angestoßen im Bereich Flexibilisierung, aber jetzt wohl scheinbar im Standortwettbewerb des finnischen Konzerns jetzt zum Opfer gefallen und hier wohl wirtschaftlich nicht mehr darstellbar. Genau, so viel aus der Unternehmensseite.
Genau, da gibt's auch noch eine schlechte Nachricht von Siemens Energy. Tatsächlich, genau, kam jetzt gerade ja die Nachricht, dass die Windkraftsparte in Milliardenhöhe Verluste aufweist. Also hier auch genau eine Bad News. Aber ich glaube, du hast auch noch eine gute Nachricht dabei, oder?
Genau, wir wollten mit einer guten Nachricht auch aufhören. Genau, und zwar Rubis, ein Kupferwerk in Hamburg. Mit denen haben wir auch schon Projekte gemacht. Und tatsächlich haben wir dort im Transformationspfade aufgezeigt. Und die gehen jetzt in die Umsetzung. So wie es in der Pressemeldung heißt, einfach machen ihr Hamburger Werk Wasserstoff ready. Also ganz konkret eben hier die Investition in wasserstofffähige Anodenöfen ist natürlich toll. Die Pressemeldung hier auch in den Shownotes verlinkt.
Genau, dann schließen wir ab mit den Lesetipps, würde ich sagen. Wir haben euch verlinkt ein Papier von Leon Hirt im Auftrag von Lichtblick zu zeitvariable Verteilnetzentgelte.
Genau, und das zweite Papier vom Öko-Institut, auch ein Thema, was uns sehr umtreibt, zum Thema Stromkennzeichnung. Und hier mit dem schönen Titel Legitime Aussagen zur Klimabilanz von Ökostromprodukten. Hier hatten wir ja auch bei uns auf der FFE-Seite ein schönes Papier zum ganzen Thema Herkunftsnachweise und dass das Ganze doch eher kritisch gesehen werden muss oder besser gesagt, wir hier eine Reform brauchen, damit auch wirklich die Aussagekraft besteht, wenn ich sage, ich beziehe Ökostrom, hier eben eine entsprechende begleitende Analyse vom Öko-Institut. Damit wären wir am Ende angekommen. Schön, dass du dabei warst, dass du Philipp vertreten hast. Hat mir Spaß gemacht und haben wir wieder was gelernt?
Haben wir was gelernt.